Tatsächlich zeigen Umfragen, dass große Mehrheiten in der Bevölkerung entsprechende Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Zuckersteuer oder auch eine Verbesserung der Kita- und Schulverpflegung, unterstützen.
Es geht nicht darum, was gegen die Landwirtschaft zu machen. Es geht nicht darum, Steuern einzunehmen, sondern es geht darum, was für die Prävention zu tun. Und das ist eben Thema Gesundheit.
Agenda Gesundheit.
Der Podcast zur Gesundheitspolitik.
Wir Deutschen gehören weltweit zu den Top 10, also zumindest wenn es um süße, klebrige Getränke geht. Etwa jede achte Person trinkt sie jeden Tag. Und rechnet man Süßigkeiten, Fertiggerichte und Co. jetzt auch noch dazu, dann landen Frauen im Schnitt bei 61 Gramm Zucker pro Tag und Männer sogar bei 78 Gramm. Die WHO empfiehlt allerdings weniger als 50 Gramm pro Tag, besser noch unter 25. Jetzt mal nur so zum Vergleich. Eine kleine Dose Cola enthält rund 35 Gramm Zucker. Und das ist ein Problem, denn zu viel Zucker erhöht das Risiko für Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und Karies. Und trotzdem setzt Deutschland weiterhin auf die Freiwilligkeit der Industrie. Aber warum eigentlich? Kann eine Zuckersteuer vielleicht wirklich was verändern? Und was können wir von anderen Ländern lernen? So, Moment, noch ein kleiner Schluck. Kalte Spezi mit Eis. Ich sag's euch ganz ehrlich, da kann ich nicht Nein sagen. Jetzt bin ich gespannt, wie das bei meinem heutigen Gast ist. Ich habe nämlich Professor Dr. Peter von Philipsborn zu Gast. Hallo Peter.
Hallo Steffi.
Du leitest den Lehrstuhl für Public Health Nutrition an der Universität Bayreuth. Jetzt mal ganz ehrlich und Hand aufs Herz. Wie ist es denn bei dir mit Zucker oder Softdrinks oder so?
Bei Softdrinks, da fällt es mir tatsächlich nicht so schwer, die stehen zu lassen. Bei mir ist es vor allem die Schokolade. Da kann ich einfach nicht widerstehen.
Okay, na gut, dann bin ich ja jetzt zumindest schon mal ein bisschen beruhigt, wenn auch du als echter Experte nicht immun bist gegen Zucker. Warum fällt es uns eigentlich so schwer, auf Zucker zu verzichten?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Hat wahrscheinlich evolutionäre Gründe. Wir sind angepasst an die Welt, in die wir, also die Art Mensch, den allerlängsten Teil unserer Evolutionsgeschichte gelebt haben. Und das war eine Welt der Knappheit, die Welt, in der die Jäger und Sammler gelebt haben. Und in dieser Welt kam Zucker praktisch ausschließlich in der Form von frischen Beeren vor, einem sehr gesunden Nahrungsmittel, das auch in Form von Zucker wichtige Energie geliefert hat. Und unter diesen Bedingungen war es eine sinnvolle Anpassung, ein starkes Verlangen nach Süßem zu entwickeln. Und wann immer Süßes, also süße Beeren verfügbar waren, die in möglichst großen Mengen zu sich zu nehmen. Und diese Anpassung steckt immer noch in uns drin, obwohl wir heute natürlich in einer ganz anderen Welt leben, nämlich in einer Welt des Überflusses. Und diese Fehlanpassung, die hat Folgen. Wir essen mehr als früher und bewegen uns weniger. Und das schlägt sich in den Statistiken zu Übergewicht und Adipositas und den entsprechenden Folgekrankheiten nieder.
Ja, und die Forschung zeigt ja aber ganz klar, es gibt Maßnahmen, die wirklich helfen, gesünder zu leben. Im Public Health Index wurde untersucht, wie gut solche Maßnahmen in Europa umgesetzt werden. Peter, wie schneidet Deutschland denn hier so ab?
Tatsächlich leider schlecht. Im Public Health Index haben wir untersucht, inwieweit wissenschaftlich fundierte, von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Maßnahmen in den Bereichen Alkohol, Tabak, Ernährung, körperliche Bewegung tatsächlich umgesetzt werden. Wir haben 18 europäische Länder untersucht und Deutschland steht auf dem vorletzten Platz und schneidet tatsächlich in 3 von den 4 untersuchten Bereichen sehr schlecht ab. Im Bereich Ernährung, im Bereich Alkohol und Tabak, im Bereich körperliche Bewegung liegt Deutschland zumindest so im unteren Mittelfeld. Aber auch da ist immer noch viel Luft nach oben. Und da sind andere Länder in Europa schon sehr viel weiter als wir in Deutschland. Entsprechend haben wir einfach Nachholbedarf.
Deutschland gehört zu den Ländern mit den höchsten Gesundheitsausgaben in Europa. Und trotzdem liegt die Lebenserwartung hier unter dem EU-Durchschnitt. Wie passt denn das zusammen?
Ja, das passt tatsächlich eigentlich nicht zusammen. Das erklärt sich unter anderem damit, dass wir in Deutschland sehr gut darin sind, Krankheiten zu behandeln, wenn sie einmal aufgetreten sind. Und da tatsächlich auch nicht sparen. Entsprechend hoch sind die Gesundheitsausgaben. Gleichzeitig aber wird die Prävention systematisch vernachlässigt. Und zwar sowohl im Gesundheitssystem, aber auch darüber hinaus. Und ja, das führt zu der Situation, dass die Krankheitskosten, die Gesundheitskosten immer weiter steigen. Der Krankenstand bei den gesetzlich Versicherten liegt in Deutschland bei rund 25 Tagen pro Jahr, auch mit steigender Tendenz. Und ja, das ist eine Belastung für die Gesellschaft als Ganzes, für die Wirtschaft, für den Sozialstaat, die so in der Form langfristig nicht tragbar ist und wo klar ist, dass gegengesteuert werden muss. Und das bedeutet ganz konkret eine Aufwertung von Prävention, von Gesundheitsförderung, von Vorbeugung, Vermeidung von Krankheiten.
Eine Maßnahme, die mir bei einer ganz ungewöhnlichen Gelegenheit über den Weg gelaufen ist, das war damals 2017 in Rarotonga auf den Cookinseln. Das ist eine kleine Insel im Südpazifik und mich hat total überrascht, wie teuer Softdrinks dort sind. Und ich habe dann rausgefunden, dass das an der Zuckersteuer liegt. Weltweit haben über 30 Länder so eine Steuer auf Softdrinks eingeführt. In Großbritannien gibt es seit 2018 eine gestaffelte Steuer. Je mehr Zucker, desto höher sind die Abgaben für die Hersteller. Und in Chile gibt es zusätzlich noch Warnhinweise auf den Flaschen, also ähnlich wie hier bei uns bei den Zigaretten. Welche Effekte sieht man denn in der Praxis in diesen Ländern? Also bringt die Zuckersteuer tatsächlich einen Unterschied?
Da ist die wissenschaftliche Evidenz mittlerweile relativ klar, dass Softdrinksteuern tatsächlich dazu führen, dass weniger Softdrinks gekauft und getrunken werden. Man sieht eine sogenannte Preiselastizität von ungefähr -1. Das heißt, wenn durch die Steuer die Preise um ungefähr 1% steigen, dann geht auch der Konsum um 1% zurück. Die WHO empfiehlt, dass die Preise durch eine Steuer um mindestens 20% steigen sollten, dass man einen relevanten Effekt erwarten kann. Was man auch sieht, ist, dass in Ländern, wo sogenannte gestaffelte Steuern eingeführt wurden, wie zum Beispiel in Großbritannien, dass die Hersteller weniger Zucker in die Produkte hinzufügen und der durchschnittliche Zuckergehalt in den Softdrinks sinkt. In den USA, wo einzelne Städte und Bundesstaaten schon relativ früh angefangen haben, Softdrinksteuern einzuführen, da gibt es auch erste Studien, die zeigen, dass die Häufigkeit von Übergewicht und Adipositas, insbesondere unter Kindern, weniger stark angestiegen ist, als sie in Städten und Bundesstaaten, die keine solche Steuern eingeführt haben, weiter ansteigt. Und ja, in der Summe empfiehlt auch die Weltgesundheitsorganisation, auch viele andere Fachorganisationen mittlerweile klar, dass Steuern auf Softdrinks eingeführt werden.
Jetzt gibt es ja in dem Zuge auch die Möglichkeit für Unternehmen, wenn sie den Zuckergehalt in den Getränken reduzieren wollen, dann einfach durch Süßstoffe zu ersetzen. Peter, ist das die Lösung oder schafft es vielleicht andere Probleme? Wie siehst du das?
Es ist sicherlich nicht die einzige und wahrscheinlich auch nicht die beste Lösung. Wie künstliche Süßstoffe zu bewerten sind, das ist unter Fachleuten auch weiterhin umstritten. Es ist so, dass es viele Studien gibt, die zeigen, dass die künstlichen Süßstoffe im Vergleich zum herkömmlichen Zucker, vor allem wenn sie in Form von Getränken, von Softdrinks konsumiert werden, im weniger hohen Maße zu einer Gewichtszunahme und zu Übergewicht und Adipositas führen als die herkömmlichen zuckergesüßten Getränke. Es gibt aber auch vor allem langfristige Studien, die doch auf problematische Effekte von künstlichen Süßstoffen hinweisen, insbesondere auch was das Adipositas und das Diabetesrisiko anbetrifft. Deswegen empfehlen die meisten Fachleute und die meisten Fachorganisationen am besten ungesüßte Getränke, um den eigenen Durst zu löschen. Und sowohl für die Leitgetränke, die mit den künstlichen Süßstoffen, wie auch die herkömmlichen Softdrinks gilt, dass es natürlich auf die Menge drauf ankommt und wie oft man sie zu sich nimmt. Hin und wieder mal eine Glas Limonade, wenn das eben nur hin und wieder mal ist und auch nur ein Glas, dagegen ist nichts einzuwenden und da muss man auch keine Angst haben vor negativen gesundheitlichen Folgen.
Wenn ich jetzt schon mal so einen echten Experten für dieses Thema dran habe, dann kann ich dir jetzt auch mal von einer Idee erzählen, die ich selber mal hatte und ich bitte dich, die jetzt mal fachlich einzuschätzen. Also, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, Spezi, Limo, süße Getränke sind so ein bisschen mein kleines Laster. Und ich habe mir irgendwann mal überlegt, wie es wäre, wenn ich versuche, die so ein bisschen auszuschleichen und mit Wasser mische. Also mir eine Schorle mache und dann immer den Wasseranteil erhöhe. Was hältst du von dieser Idee?
Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und das zeigt tatsächlich auch die wissenschaftliche Evidenz, dass wenn wir unsere Ernährungsgewohnheiten umstellen wollen, dass das am besten funktioniert, wenn wir das schrittweise machen. Gerade was das Süßeempfinden anbetrifft, ähnlich ist es tatsächlich auch mit dem Salz, können wir uns schrittweise daran gewöhnen, mit weniger Zucker, eben mit weniger Salz auszukommen, ohne dass uns das dann irgendwie fehlt. Die meisten Menschen sind daran gewöhnt, mittlerweile sehr, sehr süß und auch zu salzig zu trinken bzw. zu essen. Und das ist eine Entwicklung, die man umkehren kann und wo aus gesundheitlicher Sicht natürlich auch sehr viel dafür spricht, die umzukehren.
Ich bin dann dazu übergegangen, immer viele Eiswürfel in meine süßen Getränke zu tun und die halt jetzt nicht sofort zu trinken, sondern sie ein bisschen verwässern zu lassen. Klingt nicht so schön, aber aus gesundheitlicher Sicht gar nicht so schlecht.
Absolut. Wobei tatsächlich, wenn man viel Eis zusetzt, dann wird das Getränk natürlich auch kälter, wodurch es auch weniger süß schmeckt, obwohl genauso viel Zucker drin ist, was aus gesundheitlicher Sicht dann natürlich nicht optimal ist.
Ah, weil der Körper dann nicht mal schmeckt, wie viel Zucker oder wie viel echte Süße er eigentlich abbekommt.
Genau, das kann man einfach ausprobieren, wenn man mal eine Cola oder eine Limonade warm werden lässt und am besten auch noch die Kohlensäure entweichen lässt und das dann trinkt, dann merkt man, wie süß das tatsächlich ist.
In Deutschland wird die Zuckersteuer schon seit Jahren diskutiert. Johannes Bauernfeind, der Vorstandsvorsitzende der AOK Baden-Württemberg, hat eine klare Meinung dazu.
Wir wollen, dass die Industrie einen Anreiz hat, den Zuckergehalt in Limos und den ganzen Softdrinks deutlich runterzunehmen, damit am Ende die Konsumenten tatsächlich nicht wegen so einer Steuer mehr zahlen, sondern dass sie zur Vermeidung der Steuer dann tatsächlich weniger Zucker konsumieren. Das ist der Ansatz und es geht überhaupt nicht darum, dass darüber Geld generiert wird, sondern es geht tatsächlich darum, dass möglichst wenig Geld über eine solche Abgabe erzielt wird, weil der Zucker eben dann tatsächlich in deutlich geringeren Mengen in den Getränken drin ist. Und darüber hinaus muss man einfach auch sehen, es geht nicht nur um die Kalorienzufuhr, die mit dem Zucker passiert, sondern auch unser Belohnungssystem in unserem Gehirn wird angesprochen durch übermäßigen Zuckerkonsum und verführt uns dann zu Verhaltensmustern, die dann auch wieder einhergehen mit Fehlernährung jenseits des Trinkens von solchen Softdrinks, dann wird eben die gesamte Ernährung fehlgesteuert. Und das ist dann fatal, finde ich. Und das muss man auch offener ansprechen, dass es da eben auch noch komplexere Zusammenhänge gibt.
Umgesetzt wurde eine Zuckersteuer in Deutschland bislang nicht. Politisch kommt jetzt aber Bewegung in die Debatte. Erst kürzlich wurde das Thema im Bundesrat diskutiert.
Ja, am 27.03. hat sich der Bundesrat damit befasst, auf Antrag des Landes Schleswig-Holstein. Da sollte es einen Entschließungsantrag geben, der dann auch eine Aufforderung an die Bundesregierung beinhaltet, sich um das Thema zu kümmern. Es ist jetzt nicht abgelehnt worden, sondern in die Ausschüsse verwiesen worden. Das ist ein erster Schritt. Natürlich sollte man sich inhaltlich mit den Themen befassen und dann letzten Endes auch die richtigen Gesetze daraus machen. Ich finde, es ist ein bisschen ein falsches Signal, dass die Federführung jetzt im Ausschuss für Landwirtschaft sein soll, weil es dann doch wieder sehr stark herstellergetrieben ist. Die Rübenbauern werden sich dann wieder dafür stark machen, dass es in eine bestimmte Richtung geht, nämlich diese mögliche Abgabe dann nicht geben soll. Aber auch der Ausschuss Gesundheit ist damit befasst. Nur die Federführung, die finde ich halt falsch verortet, weil es geht nicht darum, was gegen die Landwirtschaft zu machen. Es geht nicht darum, Steuern einzunehmen, sondern es geht darum, was für die Prävention zu tun. Und das ist eben Thema Gesundheit.
Johannes Bauernfeind sagt also ganz klar, es geht ihm nicht um Steuereinnahmen, sondern darum, dass die Menschen langfristig gesund bleiben. Aber am Ende ist die Realität ja dann doch, dass so eine Steuer vor allem einkommensschwache Haushalte treffen würde. Was sagst du dazu, Peter?
In finanzieller Hinsicht ist das zumindest kurzfristig tatsächlich so. Andererseits können sie natürlich in gesundheitlicher Hinsicht auch besonders davon profitieren. Und was empfohlen wird, ist, eine Softdrinksteuer zu kombinieren mit begleitenden Maßnahmen, wie zum Beispiel einer Steuerbefreiung auf Obst und Gemüse, die einkommensschwache Haushalte dann eben wieder entlasten würde.
Es gibt Länder, die gehen da noch ein bisschen breiter ran. Also nicht nur mit Steuern auf Softdrinks und Vergünstigungen auf Obst und Gemüse. In Ungarn zum Beispiel gibt es zusätzlich eine Steuer auf ungesunde Sachen. Also Chips, süße Marmeladen und so weiter. Wie siehst du denn so einen Ansatz? Kann man damit mehr erreichen als mit einer reinen Softdrinksteuer?
Also was tatsächlich ganz klar ist, ist, dass man mit einer Einzelmaßnahme, wie zum Beispiel einer Softdrinksteuer, den Anstieg von Übergewicht und Adipositas und anderen ernährungsbedingten Erkrankungen in der Bevölkerung nicht stoppen wird. Dafür braucht man tatsächlich eine umfassende Strategie. Und da ist eine Softdrinksteuer ein Baustein, aber eben nur ein Baustein. Es macht aber schon Sinn, auch bei den Softdrinks anzufangen, auch weil es wissenschaftliche Evidenz gibt, dass Zucker in flüssiger Form in Form von Softdrinks besonders problematisch ist, aber weitere Maßnahmen tatsächlich auf jeden Fall auch sinnvoll sind und mitgedacht werden sollten.
Okay, das ist ja eigentlich super, dass wir aus den anderen Ländern, die da Vorreiter sind und die da schon wirklich Daten und Fakten auch geschaffen haben, dass wir uns daran auch ein bisschen orientieren können, oder?
Absolut, absolut. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wir können tatsächlich auf die praktischen Erfahrungen und auch die wissenschaftlichen Evolutionen, die es international schon gibt, zurückgreifen. Und allein wenn wir das umsetzen würden, was die Länder, die da schon am weitesten sind, alle schon vor Jahren umgesetzt haben, das würde uns schon sehr weit voranbringen.
Wir haben jetzt viel über Steuer als einen Baustein gesprochen, aber Peter, du hast ja schon erwähnt, dass es eben noch viele weitere Bausteine gibt. Zwei Stichworte dafür wären Verhaltensprävention und Verhältnisprävention. Peter, was hat es denn damit auf sich und wie kann das konkret aussehen?
Also die Verhaltensprävention, die setzt darauf, Wissen zu vermitteln, setzt direkt am Individuum an. Die Verhältnisprävention hingegen setzt am Umfeld an, an den Lebensbedingungen der Umgebung von Menschen.
Mhm.
Und es ist klar, dass wir für eine umfassende Präventionsstrategie beides brauchen. Um das mal mit einem Beispiel zu illustrieren, im Bereich Schule und Kita. Ganz klar, dass da Ernährungsbildung ganz wichtig ist, dass Kinder etwas darüber lernen, was Ernährung mit ihnen macht, mit der Welt um sie herum. Das wäre Verhaltensprävention. Aber es ist auch wichtig, dass man sie in dem Setting Kita und Schule in die Lage versetzt, dieses Wissen dann auch umzusetzen und ihnen die Möglichkeit gibt, sich tatsächlich real gesunde Ernährungsweisen anzugewöhnen. Und da ist eine gesunde Kita- und Schulverpflegung ganz, ganz wichtig. Und das wäre dann Verhältnisprävention. Und Prävention funktioniert dann besonders gut, wenn beides ineinander greift. In Deutschland haben wir bislang vor allem auf die Verhaltensprävention gesetzt. Aber sie muss ergänzt werden um Verhältnisprävention.
Peter, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du gesagt, dass die Verhaltensprävention ganz gut läuft, aber man eben auch die Verhältnisprävention nicht vernachlässigen sollte. Und die scheint ja politisch ziemlich konfliktreich zu sein.
Tatsächlich zeigen Umfragen, dass große Mehrheiten in der Bevölkerung entsprechende Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Zuckersteuer oder auch eine Verbesserung der Kita- und Schulverpflegung unterstützen. Aber tatsächlich sieht man, dass es politisch schwer ist, die umzusetzen. Es ist sicherlich auch Widerstand von den betroffenen Industriezweigen, der Zucker-, der Softdrinkindustrie, die ein wirtschaftliches Interesse daran haben, dass diese Maßnahmen nicht eingeführt werden und entsprechend Lobbyarbeit dagegen machen. Bei anderen Maßnahmen, wie zum Beispiel der Kita- und Schulverpflegung, da ist es weniger Widerstand der Industrie, die eine Rolle spielt. Ich denke, dass da auch ein Problem oft kurzfristiges Denken ist. Die Kosten von solchen Maßnahmen, die fallen kurzfristig an. Der Nutzen, der realisiert sich langfristig. Der wissenschaftliche Beirat am Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft schätzt zum Beispiel, dass eine flächendeckende Umsetzung von den Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für die Kita- und Schulverpflegung, dass das ungefähr 5 Milliarden Euro pro Jahr kosten würde.
Mhm.
Das hört sich nach sehr, sehr viel Geld an. Aber wenn man bedenkt, dass wir in Deutschland Krankheitskosten pro Jahr von über 500 Milliarden Euro haben, dann relativiert sich das wieder. Nur die Kosten, die fallen eben ja unmittelbar an, der Nutzen aber erst langfristig. Und das kann es gerade in Zeiten von knappen Kassen schwierig machen, sowas umzusetzen.
Mal ganz konkret gefragt, wer verliert und wer gewinnt, wenn Gesundheitsprävention politisch umgesetzt wird?
In vieler Hinsicht gewinnen wir alle. Wir alle gewinnen von besserer Gesundheit, von geringeren Krankheitskosten, geringeren Krankheitsstand, von auch mehr gesellschaftlichem Wohlstand, der dadurch möglich wird. Und auch bei den Unternehmen in den betroffenen Industriezweigen, auch da ist es nicht so, dass die notwendigerweise nur verlieren müssen. Unternehmen, die praktisch ausschließlich gesundheitsschädliche Produkte herstellen, da würden mir zuallererst mal Zigaretten, Tabakhersteller einfallen. Die werden zumindest, was ihren Gewinn und ihren Umsatz anbetrifft, verlieren. Aber auch die Menschen, die dort arbeiten, auch die haben Kinder, die sie gesund aufwachsen sehen wollen.
Mhm.
Also auch die profitieren in mancher Hinsicht. Und zum Beispiel bei Lebensmittelherstellern, die haben ganz oft durchaus die Möglichkeit, in ihrem Sortiment Schwerpunkte zu verschieben hin zu gesünderen Produkten. Und das machen auch ganz viele Hersteller tatsächlich schon, auch weil es einfach die Nachfrage gibt nach gesünderen Lebensmitteln. Auch im Bereich der Alkoholindustrie sieht man das. Alkoholfreies Bier, alkoholfreier Wein, Sekt, das sind ja ganz große Wachstumsmärkte. Und auf diesem Wege können selbst solche Unternehmen von einem Trend zu gesünderen Lebensgewohnheiten und einer besseren Prävention profitieren.
Was wären denn so deine konkreten Erwartungen an die Politik?
Als Public Health-Wissenschaftler würde ich mir wünschen, dass die Politik die Maßnahmen, die von Fachorganisationen wie der Weltgesundheitsorganisation empfohlen werden, dass diese Maßnahmen im höheren Maße umgesetzt werden als bislang. Und dass da bei den Maßnahmen begonnen wird, wo wir den größten Effekt erwarten können für die Bevölkerung. Und dazu zählt eine Softdrinksteuer, auch eine Verbesserung der Kita- und Schulverpflegung, Maßnahmen, um Kinder vor Werbung für gesundheitsschädliche Produkte zu schützen, gehört auf jeden Fall mit dazu. Eine Verbesserung der Betriebsverpflegung, der Verpflegung in Settings wie auch Krankenhäusern, eine bessere Kennzeichnung von Lebensmitteln. All das sind Maßnahmen, die zu einem Gesamtpaket, zu einer umfassenden Strategie für eine bessere Ernährung dazugehören.
Ja, Peter, ich danke dir sehr für dieses interessante Gespräch und vor allem die wissenschaftlichen Hintergründe und deine Einordnungen dazu. Es war sehr spannend. Danke dir.
Danke für das spannende Gespräch.
Also, ich habe gelernt, dass es viele Schräubchen gibt, an denen wir drehen können und dass jeder einzelne Schritt ein Schritt in die richtige Richtung ist. Dabei ist es total wichtig, dass wir Zucker nicht als individuelles Problem betrachten. Denn die Verantwortung, allein auf jede einzelne Person abzuschieben, greift einfach zu kurz. Die Politik muss gute Rahmenbedingungen schaffen, damit gesunde Entscheidungen für alle leichter werden. Tolle Ideen und konstruktive Vorschläge gibt es ja schon viele. Und internationale Beispiele zeigen ja auch, wie es gehen kann. Wir hören uns in 4 Wochen wieder, hier an der gleichen Stelle. Abonniert am besten unseren Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Agenda Gesundheit.
Der Podcast zur Gesundheitspolitik.